Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Ich ermahne euch, Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, seid alle einmütig und duldet keine Spaltungen unter euch, seid ganz eines Sinnes und einer Meinung. Es wurde mir nämlich, meine Brüder, von den Leuten der Chloe berichtet, dass es Zank und Streit unter euch gibt. Ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt. Ich halte zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas, ich zu Christus. Ist denn Christus zerteilt? Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Aber nicht mit gewandten und klugen Worten, damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird. Liebe Schwestern und Brüder, Hirtenbriefe haben es so an sich, dass sie gemeinhin als langweilig gelten. Wenn ich hier einen Hirtenbrief vorlese und gucke in die Gemeinde rein, spätestens beim fünften Satz hat ein Teil schon abgeschaltet und hört gar nicht mehr genau hin. So ist keine Erfindung der Neuzeit, das war im Altertum auch schon so. Der große Bischof Augustinus hat sich mal beschwert bei einer Gemeinde: Wenn ich euch einen Brief schreibe, hört ihr ja gar nicht zu. Hirtenbriefe gelten als langweilig. Im Jahr 57 nach Christus wird in der griechischen Hafenstadt Korinth in der Gemeinde ein Hirtenbrief vorgelesen. Ein langer Hirtenbrief, über 15 Seiten lang. Nur mal zum Vergleich, eine normale Predigt sind ungefähr 2,5 Schreibmaschinenseiten. Ein langer Hirtenbrief. Aber keiner konnte es sich leisten, einzuschlafen oder wegzuhören. Das war spannend vom ersten bis zum letzten Satz. Derjenige, der diesen Hirtenbrief geschrieben hat, war der Apostel Paulus. Und als er diesen Hirtenbrief schreibt, da hat er die ganze Gemeinde in Korinth vor Augen. Und er sieht alle möglichen Missstände in Korinth. Und auf jeden einzelnen Missstand legt er seinen Finger und kommt darauf zur Sprache. Und als der Hirtenbrief vorgelesen wird, da sind die Leute zusammengezuckt. Jetzt meint er mich. Woher weiß er das alles? Jetzt kriegen wir es ab. Jeder hat sein Fett weggekriegt bei diesem Hirtenbrief. Dieser Hirtenbrief, der erste Korintherbrief, der wird in diesen Sonntagen als zweite Lesung gelesen. Heute legt Paulus seinen Finger auf einen ganz wunden Punkt in den Gemeinden bis auf den heutigen Tag, nämlich auf die Tatsache, dass es in den Gemeinden Spaltungen und Zwistigkeiten gibt. Was ist das denn bei euch? Was ist denn da los, dass ihr Spaltungen unter euch duldet? Es wurde mir nämlich berichtet, dass es Zank und Streit unter euch gibt. Der eine sagt, ich halte zu Paulus. Der andere sagt, ich halte zu Apollos. Der dritte sagt, ich halte zu Petrus. Und der vierte sagt, ich brauche überhaupt keinen menschlichen Vermittler. Ich halte mich zu Christus direkt. Gibt es ja heute auch, dass die Leute sagen, Jesus ja, aber Kirche nein. Menschen brauchen wir überhaupt nicht für unseren Glauben. Ist denn Christus zerteilt? Schwestern und Brüder, es ist ein Krebsschaden an unserer Kirche, dass wir solche Zwistigkeiten und solche Spaltungen und Parteiungen dulden in der Kirche. Wissen Sie, da muss ich mir selbst an die Brust klopfen. Wir Priester tragen ja auch mit dazu bei, dass wir untereinander manchmal uneins sind. Und manchmal merkt das auch eine Gemeinde, dass da Zwistigkeiten und Streit unter den Priestern ist. Da müssen wir auch Buße tun. Das ist mir sehr deutlich bewusst geworden heute Nachmittag, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Aber es gibt das auch in den Gemeinden. Da kommt der eine und sagt, ich halte mich zum Pastor. Der zweite sagt, ich halte mich zum Kaplan. der dritte hält zum Vicarius Corporator, zum Pensionär, der vierte zum Diakon. Jeder hat so sein Klüppchen um sich und untereinander sind die sich oft gar nicht grün. Meistens bleibt das so unter der Decke, aber an einigen Punkten wird das ganz makaber sichtbar. Wissen Sie, wann das sichtbar wird? Wenn in eine Pfarrgemeinde ein neuer Pfarrer kommt. Ich habe das manchmal selber erlebt, wenn ich neu in die Gemeinde kam. Und wir werden es wahrscheinlich in diesem Frühjahr, wenn wir einen neuen Pastor bekommen, auch merken. Dann wird die Unkenntnis des Neuen ausgenutzt und dann kommen alle diese Grüppchen und diese Interessen und jeder will den neuen Pastor auf seine Seite ziehen. Möglicherweise werden die anderen sogar schlecht gemacht dabei. Es ist verheerend. Noch an einer anderen Stelle wird das sichtbar, diese Klüppchenbildung und diese Spaltung in den Gemeinden, gerade jetzt auch, wo Umbruchszeiten sind, wo die Strukturen der Kirche sich ändern, wo Gemeinden fusioniert werden, wo dann neue Gottesdienstordnungen aufgestellt werden müssen, dann kommen die einen und sagen, wenn die da uns unseren Gottesdienst nehmen um 10 Uhr sonntags, dann kommen wir eben nicht mehr. Oder dann sagt der Kirchenchor, wenn jetzt das Hochamt um 11 Uhr ist, dann singen wir eben nicht mehr. Basta. Ja, so geht das oft in den Gemeinden. Die einzelnen Grüppchen kochen alle ihr eigenes Süppchen und sie merken gar nicht, was das für ein Schaden in der Kirche ist. Denn da wird das stärkste Zeugnis zerstört, nämlich die Einmütigkeit in der Gemeinde. Mir hat vor einiger Zeit mal jemand gesagt, das darf man nicht so ernst nehmen, nicht so eng sehen. Das gibt es in jedem Verein, dass da Klüppchenbildungen sind. Ist richtig, aber wir sind eben nicht nur irgendein Verein. Wir sind die Repräsentanten Gottes hier in dieser Welt. Wenn wir nur ein Kaninchenzuchtverein wären, okay, dann wäre das nicht so schlimm. Aber wir sind wer in dieser Welt? Wir sind die Repräsentanten Jesu Christi. Wir sind sein Leib. Und wenn wir Spaltungen dulden, ja, das ist im Grunde ein Unding in sich. Das Thema war Jesus so wichtig, dass er in der Bergpredigt gesagt hat, wenn du zum Gottesdienst kommst und dich vor dem Altar erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dass da Zwistigkeiten sind, dann lass deine Opfergabe stehen, geh aus der Kirche raus und wenn du die Sonntagspflicht nicht mehr erfüllen kannst und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, das ist wichtiger, dass diese Zwistigkeiten und diese Spaltungen bereinigt werden. Es geht um die Einheit, um die Einmütigkeit in der Kirche. Warum war Jesus das so wichtig und warum ist das heute so wichtig? Ich will von den vielen Gründen drei heute Abend kurz anschneiden. Das erste, Jesus hat gesagt im Evangelium, wo zwei oder drei einmütig um etwas bitten, da werden sie es vom himmlischen Vater erhalten. Man müsste sogar wörtlich übersetzen, wo zwei oder drei eins werden in dem, was sie erbitten, da werden sie es erhalten. Da liegt die ganze Frage, ob ein Gebet erhört werden kann drin, dass wir eins sind. Es reicht nicht, wenn wir einfach nur sagen, wir bitten dich, erhöre uns. Nein, wir müssen eins werden. Ein zweites, warum diese Einheit, diese Einmütigkeit so wichtig ist. Jesus hat unmittelbar vor seinem Tod ein langes Gebet gebetet, im 17. Kapitel des Johannesevangeliums. Und da betet er, Vater, lass sie eins sein, damit die Welt glauben kann. Wenn wir möchten, dass die Welt glauben kann, dann müssen wir ihnen das Zeugnis einer gelebten Einheit vorleben. Ich will es mal ganz praktisch sagen, was hat das für einen Zweck, wenn wir Missionare ausschicken, in die Länder der dritten Welt und die Leute können uns sagen, ihr seid euch ja selbst nicht mal einig. Was nützt das, wenn wir Glaubensboten hier für unser Land erbeten und die Leute sagen uns, ihr seid ja selbst untereinander nicht mal grün. Aber auf der anderen Seite, positiv gesehen, wenn die ersten Christen in einer einzigen Generation den ganzen Mittelmeerraum für Jesus Christus gewonnen haben, ohne Fernsehen, ohne Nachrichtenmittel, dann nicht zuletzt, weil man von ihnen sagen konnte, sie sind eins. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und diese Einheit hört auch nicht beim Portemonnaie auf. Es gab keine Notleidenden unter ihnen. Das war ein Zeugnis vor der Welt. Und wenn wir möchten, dass Menschen zum Glauben kommen, hier ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ihnen die Einheit vorleben. Und schließlich kurz ein drittes, vielleicht das Wichtigste. Wenn wir der Welt und auch uns gegenseitig dieses Zeugnis der Einheit geben, dann wird etwas greifbar von einem ganz großen Glaubensgeheimnis, vom Geheimnis der Dreifaltigkeit, der Dreieinigkeit. Ein Gott in drei Personen, verstehen kann man das nicht. Es sind nicht drei Götter, es ist ein Gott und trotzdem drei Personen. Aber wenn der Leib Christi, wenn die Kirche das Zeugnis der Einheit gibt, dann wird in dieser Einheit der Kirche mit ihren vielen Gliedern ein Stückchen greifbar von diesem Geheimnis der Dreieinigkeit. Sehen Sie, das Eigenartige ist ja doch bei der Dreieinigkeit Gottes. Der Vater bleibt unverwechselbar der Vater, der Sohn unverwechselbar der Sohn und genauso der Heilige Geist. Und trotzdem sind sie eins. Und das ist in der Kirche genauso. Jeder von uns bleibt unverwechselbar die Persönlichkeit, so wie Gott sie geschaffen hat. Mit allen Fähigkeiten, mit allen Stärken, mit allen Veranlagungen, auch mit allen Fehlern und Schwächen. Jeder darf er selbst bleiben. Da gibt es nicht Gleichschaltung, alle im römischen Gleichschritt, Marsch oder so. Nein, es ist eine Einheit in der Vielfalt, in der Vielfalt. Aber es ist Einheit. Und wissen Sie, wo das große Geheimnis der Einmütigkeit drin liegt in den Gemeinden, damals genauso wie heute? Wir haben einen Mittelpunkt und das ist Jesus Christus. Ich will es mal mit einem Bild sagen. Sie kennen so ein Fahrrad, ein Speichenrad. In der Mitte des Speichenrades ist die Narbe. Und je näher die einzelnen Speichen zum Mittelpunkt, zur Narbe kommen, umso näher kommen sie sich auch untereinander. Wenn wir alle mit unserer ganzen Unterschiedlichkeit, wir einzelnen Christen, die verschiedenen Kirchen und Konfessionen, wenn wir alle uns ausrichten auf unsere Mitte, auf Jesus Christus, dann kommen wir uns untereinander nahe. Und darum geht es, damit die Welt glauben kann. Amen.